NDR Info. Redezeit.
Mein Name ist Ulrike Heckmann. Willkommen zur Redezeitvisite hier auf NDR Info. Heute mit einem Thema, das immerhin jede zweite Frau und jeden vierten Mann in Deutschland etwas angeht, auch wenn niemand wirklich gerne drüber spricht. Krampfadern.
Ich hatte Krampfadern mal gehabt, habe ich mir ziehen lassen. Ja.
Bei heißem Wetter, wenn es warm ist, kriegt man schwere Beine.
Die Beine schwellen an, vom Oberschenkel bis insbesondere die Waden runter. Ne? Und das Einzige, was da hilft, ist alle halbe Stunde aufstehen und mal sich bewegen.
Also ich mache so, gerade bei längeren Flügen, sprich USA oder so weiter, dass ich dann, bevor ich in den Flieger steige, vorher so Stützstrümpfe mir anziehe. Also ich würde es immer empfehlen. Und dann natürlich auch Gymnastik. Das hat bisher immer toll, toll geholfen.
Ja, die sind ja permanent vorhanden und sind natürlich optisch nicht gerade schön, aber auch nicht bedenklich.
Was tue ich dagegen? Ich habe die ganze Zeit immer nicht diese richtig dicken Stützstrümpfe, sondern was dünnere, aber die immer.
Tja, wie entstehen sie? Was hilft gegen Beschwerden? Wann muss man Krampfadern entfernen? Wie geschieht das am besten? Und wie und womit kann man vorbeugen? Über all das und vielleicht mehr wollen wir reden heute Abend in dieser Sendung. In Kooperation mit Visite im NDR Fernsehen und ndr.de. Und Sie können wie immer Fragen stellen. Dazu rufen Sie uns entweder an unter 08000 441777 oder Sie gehen auf unsere Internetseite unter ndr.de/redezeit. Und dort können Sie diese Sendung auch wieder als Video-Livestream verfolgen, wenn Sie mögen. Zwei Gäste sind wieder bei mir im Studio. Zum einen Dr. Petra Schneider, Gefäßchirurgin am Medizinischen Versorgungszentrum in Stade. Herzlich willkommen. Sie ist Fachärztin für Phlebologie, wie man das korrekt nennt. Und Janina Seidel vom Sanitätshaus Stolle in Hamburg. Herzlich willkommen an Sie beide. Und zunächst einmal ganz grundsätzlich, was sind eigentlich Krampfadern? Wie kann man das erklären? Was genau sind das, Frau Schneider?
Krampfadern sind im Grunde defekte Venen, die durch eine angeborene Bindegewebsschwäche sich erweitern. Und wenn sich die Venenwände erweitern, dann erweitern sich auch die Venenklappen, die in den Venen liegen. Und dadurch ist der Blutstrom nicht mehr in die normale Richtung gerichtet. Normal ist der Blutstrom vom Fuß hin zum Herz gerichtet und die Venenklappen halten die Blutsäule fest. Und wenn das eben nicht funktionieren kann, bei defekten Venen, dann fällt das Blut wieder nach unten und dann dehnen sie sich immer weiter aus und dann nennt man sie Krampfadern.
Das heißt auch, Krampfadern können nur in den Beinen entstehen.
Krampfadern entstehen hauptsächlich in den Beinen. Es gibt es auch manchmal in den Armen, oder es gibt auch Krampfadern im Analbereich. Das nennt man auch Krampfadern, aber wir sprechen heute, glaube ich, hauptsächlich über die, die an den Beinen zu erkennen sind.
Sie haben gerade schon gesagt, Veranlagung. Ist das immer so, dass Krampfadern durch Veranlagung entstehen?
Ja, ganz eindeutig ja. Das wird vererbt, meistens in direkter Linie von Mutter oder Vater, aber es kann auch mal eine Generation überspringen und die Großeltern hatten Krampfadern, aber das ist ganz deutlich eine Erbkrankheit.
Aber es gibt eine ganze Reihe von Risikofaktoren, die noch mit dazu beitragen. Also, denk mal, Übergewicht, Schwangerschaft, solche Dinge.
Ja, auf jeden Fall. Übergewicht ist natürlich auch ein Risiko für schwaches Bindegewebe. Was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, sind Hormone. Wir Frauen haben natürlich mehr Hormone, Östrogene als die Männer. Und Östrogene machen ja eine gewollte Bindegewebsschwäche in der Schwangerschaft. Und das wirkt sich natürlich auch negativ auf die Krampfaderbildung aus. Und sehr häufig entstehen die ersten Krampfadern gerade in den ersten Schwangerschaften.
Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, ich habe schwere Beine, jetzt gerade, wo das so warm ist draußen, haben ja viele Probleme damit, sagen, Mensch, ich muss, habe das Gefühl, ich muss die hochlegen. Frau Seidel, was würden Sie jemandem sagen, der, ohne dass er vorher schon beim Arzt gewesen ist, einfach zu Ihnen ins Sanitätshaus kommt?
Also ich würde ihn auf jeden Fall darauf hinweisen, dass er auf eine Kompressionstherapie zurückweisen sollte. Natürlich gibt es auch noch andere Faktoren am Anfang, wie man dagegen beugen kann.
Also Sie würden erstmal zum Arzt schicken und sagen, so wird ja, das nichts, wir müssen das erstmal abklären.
Auf jeden Fall, das ist schon ganz wichtig.
Stichwort Kompression kam jetzt gerade schon, reden wir gleich drüber. Ja. So Kompressionsstrümpfe, das ist ja auch immer so etwas, was auch schon angesprochen worden ist in der kurzen Umfrage. Schwere und geschwollene Beine, sind die gleich schon ein Indiz dafür, dass ich Krampfadern habe? Oder ist das bei diesem Wetter, bei diesen Temperaturen nicht erstmal schlicht was ganz Normales, wenn man den ganzen Tag unterwegs war und viel gestanden hat? Frau Schneider.
Ja, das ist was ganz Normales, wenn sich das im Rahmen hält. Und wenn man einen stehenden Beruf hat oder auch sitzende Tätigkeiten, dann ist die Wadenmuskelpumpe, die normalerweise auch das Blut wieder zurück befördert in den Beinen, einfach nicht so aktiv. Und dann kommt es ganz natürlich durch die Erdanziehungskraft schon zu Stauungen in den Beinen, wenn man sich gar nicht bewegt. Aber das gesunde Bein entstaut sich, indem es sich bewegt. Also wenn man dann aufsteht und ein paar Meter hin und her läuft, müsste sich das wieder normalisieren. Eine Friseurin, die vielleicht 14 Stunden auf der Stelle steht, die kann das auch durch ein paar Schritte dann natürlich nicht mehr normalisieren, aber eine leichte Schwellung ist normal, aber alles, was über eine leichte Schwellung eben hinausgeht, sollte man dann doch untersuchen.
Ab wann genau sollte man zum Arzt gehen? Wann reicht es nicht mehr nur im Sanitätshaus zu fragen, was gibt's da, vielleicht auch irgendwas Kühlendes für die Beine? Franzbranntwein hat man ja früher oft genommen, auch zum Kühlen. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch üblich ist. Ab wann muss unbedingt der Arzt einen Blick werfen auf Krampfadern?
Also aus meiner Sicht, wenn eben Beschwerden bestehen, die durch normale Hausmittel eben nicht zu behandeln sind. Wenn man so starke Schwellungen in den Beinen hat, die einfach über Nacht nicht mehr abschwellen, beispielsweise wenn sie Schmerzen in den Beinen haben, ständig schwere Beine, ein schweres Gefühl und wenn ja die Schwellungen in den Beinen einfach zunehmen auch, wenn die Tendenz in die falsche Richtung geht, dann sollte man das auf jeden Fall mal untersuchen.
Bevor ich die nächste Frage anschließe, direkt nochmal die Telefonnummer zum Anrufen 08000 441777 oder per Mail unter ndr.de/redezeit. Die Schmerzen, woher kommen die eigentlich?
Die Schmerzen entstehen durch Spannungen in der Zelle. Und diese Spannungen in der Zelle entstehen wiederum durch die Fülle an Gewebeflüssigkeit in jeder einzelnen Zelle. Und man muss sich das so vorstellen, dass pro Zelle auch noch Nervenrezeptoren um die Zelle herum sind. Und die schlagen irgendwann dann Alarm. Und wenn das ganz viele, viele kleine Zellen tun, dann hat man Schmerzen in den Beinen. Und die melden dann an die großen Nerven zurück, hier ist was nicht in Ordnung und sagen dann Schmerzen.
Gerade jetzt in diesen Tagen, wo es wärmer wird, wo gerade Frauen dann gerne Rock tragen und ohne Strümpfe rumlaufen, dann sieht man auch Krampfadern. Männer tragen ja viel häufiger lange Hosen, die können das verdecken. Ab wann sind Krampfadern eigentlich harmlos oder wie lange sind sie harmlos, anders gefragt? Also nur ein optisches Problem.
Die harmlosen Krampfadern sind die kleinsten. Das sind die sogenannten Besenreiser, die jeder von uns irgendwo ein kleines bisschen hat. Die sind harmlos. Die führen nämlich nicht zu Stauungen in den Beinen, die dann im Alter ein sogenanntes chronisch-venöses Stauungssyndrom hervorrufen können, mit dem Ende eines offenen Beines zum Beispiel.
Also Krampfadern sollte man lieber drüber weggucken und die lassen? Oder
nein, auf gar keinen Fall.
Sollte man was gegen tun?
Auch wenn Sie Besenreiser sehen, die harmlos sind.
Besenreiser meine ich. Ich habe mich versprochen gerade.
Ja, Besenreiser, die kann man lassen, wenn sie einen kosmetisch nicht stören. Die würden kein medizinisches Problem verursachen. Aber häufig ist es ja so, wenn man Besenreiser hat, kann es durchaus auch sein, dass sie größere Venenschwächen haben.
Darüber reden wir gleich, aber wir haben jemanden in der Leitung und zwar Maja Blickwedel aus Remagen. Schönen guten Abend, Frau Blickwedel.
Ja, guten Abend.
Was ist Ihr Problem mit Krampfadern?
Ja, also mein Problem ist, dass ich ist vererbt. Meine Mutter hatte auch immer Krampfadern. Und ich habe ganz verstärkt direkt auf meiner linken Kniescheibe in einem Viereck angelegt Krampfadern. Und die sind immer dicker geworden. Die sind bestimmt 0,5 Millimeter hoch. Und mir ist schon mal gesagt worden, dass es ganz schwierig ist, das zu operieren.
Also tut wahrscheinlich auch weh.
Bitte?
Das tut wahrscheinlich auch weh an der Stelle.
Ja, das tut weh und ich kann auch gar nicht mehr mich hinknien. Ne? Das wage ich auch gar nicht mehr und das tut dann auch weh. Ne?
Und Sie wollen jetzt wissen, ob man das operieren kann oder wie man es macht.
Ja, genau.
Gehen wir schon ein bisschen vorweg, aber Frau Schneider, was würden Sie in so einem Fall sagen? Ungewöhnlicher Ort an der Kniescheibe, Krampfadern?
Nein, das ist kein ungewöhnlicher Ort. Das ist ein Seitenast, höchstwahrscheinlich, der aus einem großen Seitenast der Stammvene entsteht. Und das ist kein unüblicher Befund. Was man sagen muss, ist, dass sie sich in der Form schwierig entfernen lassen, dass sie sehr fest mit der Muskelfaszie verwachsen sind. Aber grundsätzlich ist das eigentlich ein ganz normaler Seitenastbefund, den man problemlos operieren kann. Man sollte allerdings tatsächlich wieder vorher untersuchen, ist eine Stammkrampfader, die große Rosenvene ist meistens die Krampfader, die zu dieser Erkrankung führt, die Sie jetzt haben, die Ursache. Aber das sollte man untersuchen und dann kann man das sicherlich behandeln. Also das ist jetzt für den Operateur nicht sonderlich schwierig.
Bevor wir ins Detail gehen, das machen wir etwas später vielleicht in der Sendung. Für Frau Blickwedel schon mal die Antwort, würde man diese Krampfadern dort eher ziehen oder eher veröden? Wie gesagt, ins Detail können wir gleich gehen.
Man kann beides tun. Wenn jetzt die Stammvene nicht betroffen ist, dann muss man nicht zwangsweise eine operative Behandlung machen, dann kann man auch veröden, eine sogenannte Schaumverödung durchführen. Sollte aber die Ursache die Stammvene sein, dann würde ich eher zu einer Operation tendieren und dann kann man sie auch gleich mit entfernen.
Vielen Dank erstmal an Frau Blickwedel. Ganz kurz an der Stelle, wie erkenne ich denn, ob nun eine tiefer gelegene Vene betroffen ist? Wie gehen Sie da vor? Sie sehen ja nicht immer an einem Bein, was da wirklich los ist innen und wie viele Krampfadern es wirklich gibt. Nicht alle sind sichtbar, Frau Schneider.
Nein, ich kenne natürlich viele Befunde und weiß, die Vene, die jetzt bei Frau Blickwedel übers Knie ging, zu welcher Vene die gehört, das weiß ich natürlich. Auf der anderen Seite sieht man nicht immer von außen Venen und die kann auch ich dann nicht sehen. Das heißt, wir müssen dann Untersuchungen durchführen und das sind dann in der Regel Ultraschalluntersuchungen, sogenannte Duplex-Sonographie-Untersuchungen und da können wir ganz deutlich erkennen, welche Vene betroffen ist, welches Verfahren man anwenden sollte. Muss man überhaupt operieren oder können wir eben, wie eben schon gesagt, eine Schaumverödung durchführen?
Gibt es auch den Fall, dass man außen gar keine Krampfadern sieht,
ja.
Allenfalls geschwollene Knöchel ja. Und schwere Beine, aber
durchaus.
Innen drin?
Die Stammvene, die große Rosenvene, Vena saphena magna, wie wir sie nennen, die ist sehr, sehr häufig ganz isoliert betroffen, ohne dass ein Seitenast zu sehen ist und macht sehr häufig Probleme mit Schwellneigung und Schweregefühl. Und erst im ganz späten Stadium bilden sich dann eventuell auch noch Seitenäste aus. Aber häufig ist es auch nur die Stammvene, die betroffen ist.
Ich sage nochmal die Telefonnummer zum Anrufen 08000 44 1777 oder Sie mailen uns unter ndr.de/redezeit. Und angerufen hat uns auch Roswitha Merz. Was ist Ihre Frage?
Ja, hier ist die Frau Merz. Guten Abend. Ich habe eine Frage und zwar, ich habe das erste Mal mein linkes Bein strippen lassen 1977. Da habe ich oben in der Leiste diesen Schnitt gekriegt und unten am Innenknöchel. Und da wurde mir die Stammvene, so habe ich das verstanden, rausgezogen. Da habe ich noch 84 Schnitte gehabt, weil der Arzt sagte, es ging alles nur so bröckelweise raus. Das zweite Mal sind beide Beine nochmal gestrüppt worden, 1992 und dann nochmal 2002. Meine Frage ist jetzt, da meine Mutter und meine Großmutter beide offene Beine hatten und ich davor auch Angst habe, wie merke ich denn, bei mir puckert es im linken Bein unten, Innenseite, manchmal so doll und piekt und sticht. Aber ich habe auch wieder Krampfadern, die so mehr am Oberschenkel sind, da unten nicht. Aber ich habe nur Angst, dass ich auch mal offene Beine kriege. Muss ich immer einen Stützstrumpf tragen oder wickeln oder ich weiß es nicht, was ich machen soll.
Das können wir aber beantworten, denke ich mal zumindest.
Ja.
Hoffe ich das, Frau Seidel, wenn jetzt Frau Merz zu Ihnen käme, was würden Sie sagen, unbedingt Stützstrümpfe tragen?
Also ich würde auf jeden Fall dazu tendieren und ihr das auch raten, dass die Kompressionsstrumpftherapie weitergeführt wird.
Mhm. Haben Sie mal Stützstrümpfe getragen, Frau Merz?
Ja, immer. Ich habe jetzt zwei neue Knie bekommen. Danach habe ich immer und vorher dann auch schon diese Stützstrümpfe getragen, aber bis oben hin. den also ganzen Strumpf.
Stützstrümpfe sind nicht Stützstrümpfe, Frau Seiler. Da gibt es ganz große genau. Unterschiede. Sind die immer bis oben hin oder gehen die über die Knie?
Kompressionsstrümpfe waren das gewesen, ne?
Richtig, das haben Sie richtig erkannt, Frau Merz. Also es gibt natürlich unterschiedliche Varianten vom Kniebereich bis Oberschenkel, Strumpfhose, was man verwenden kann.
Ja.
Und können Sie das entscheiden bei sich im Sanitätsfachhandel oder brauchen Sie immer ein Rezept von einem Arzt, um das abzuklären?
Also ich sag mal so, durch lange Erfahrung kann man das natürlich schon sehen, was am besten für den Kunden wäre. Allerdings tendiere ich auch immer eher dazu, dass ein Arzt zur Seite gerufen werden sollte, der sich das nochmal genauer anschaut.
Jetzt definitiv. Wenn Frau Merz kommt, wahrscheinlich nicht fragen, was haben Sie für eine Kleidergröße, sondern da gehen Sie anders vor. Wie denn?
Richtig, genau. Also wir würden natürlich die Frau Merz speziell ausmessen. Es gibt für die Kompressionsstrümpfe verschiedene Maßpunkte. Und dann müsste man natürlich entscheiden, es gibt verschiedene Tabellen, je nach Hersteller, ob man eine Seriengröße verwendet oder auf eine Maßanfertigung übergeht.
Ist das so ähnlich wie bei Einlagen, macht man einen Fußabdruck und guckt, wie die angepasst werden? So ähnlich macht man das dann auch
so ähnlich.
Bei Stützstrümpfen? Und gleich an der Stelle mal, ist es so, dass man ein Rezept unbedingt dafür braucht oder bezahlt man die selbst? Wie ist das in so einem Fall?
Also man benötigt nicht unbedingt ein Rezept dafür, man kann die natürlich auch privat erwerben, wobei es natürlich immer sehr sinnvoll ist, wenn eine Diagnose gestellt wurde, auch bezüglich der Kompressionsklasse im Endeffekt. Es kann natürlich sein, wenn der Kunde, sage ich jetzt mal, eine Herzkrankheit aufweist und wir versorgen den Patienten dann mit einer Kompressionsklasse 2, dass da dann natürlich Indikationen auftreten.
Also es gibt verschiedene Stärken, Kompressionsklassen,
Richtig, genau.
sagen Sie. Von bis, wie viel sind
es
das?
Es geht von der Kompressionsklasse 1 bis zu der Kompressionsklasse 4.
4 ist das härteste, vermute ich mal.
Genau, also es ist allein nur der Kompressionsdruck. Das, was Sie jetzt wahrscheinlich meinen, ist eher die Qualität, das Material an sich.
Nee, ich meine den Druck auf, was da jetzt
liegt. Okay.
Diese Kompressionsstrümpfe, können die verhindern, dass Frau Merz irgendwann offene Beine bekommt, so wie das bei ihrer Mutter der Fall war?
Wenn sie sie konsequent trägt, auf jeden Fall. Und ich denke auch, wie sich das so anhört, würde ich ihr das auch empfehlen. Man sollte natürlich nochmal untersuchen, wenn sie jetzt wieder Krampfadern hat. Irgendwo ist dann wahrscheinlich wieder eine Verbindung zwischen dem oberflächlichen und tiefen Venensystem defekt. Aber man muss nicht zwangsweise jede Krampfader operieren. Und wenn sie jetzt schon auch so oft voroperiert ist und kein Interesse mehr hat an einer noch weiteren Operation, kann man auch mit ihr absprechen, dass sie konsequent auf Dauer eben diese Kompressionsstrümpfe trägt. Wobei man ganz deutlich differenzieren muss zwischen Kompressionsstrümpfen und Stützstrümpfen.
Erklären Sie uns den Unterschied.
Die haben eine unterschiedliche Kompressionskraft einfach. Der medizinische Kompressionsstrumpf komprimiert stärker als ein Stützstrumpf und ist auch bei solchen Erkrankungen erforderlich. Ein reiner Stützstrumpf reicht da nicht.
Okay, also wenn jetzt jemand sagt, ich finde diese Kompressionsstrümpfe, die sehen ja ganz furchtbar aus und ich nehme lieber einen Stützstrumpf, den ich irgendwo in einer Strumpffiliale oder im Kaufhaus angeboten kriege, da raten Sie auch von ab, Frau Seidel. Wie geht das denn, diese ganz festen Kompressionsstrümpfe anzuziehen? Ist das nicht unglaublich kompliziert, die richtig übers Bein zu kriegen?
Also ich muss sagen, wenn man die Erstversorgung durchführt, natürlich ist es was anderes und es ist auch schwieriger. Heutzutage gibt es aber verschiedene Hilfen auch dafür, Anziehhilfen. Man kann natürlich, wenn man zu Hause jemanden hat, der einem behilflich ist, das wäre auch möglich. Also es gibt verschiedene Optionen heutzutage.
Und wenn man jetzt niemanden hat?
Dann würde ich entweder auf die Anziehhilfe zurückgreifen. Natürlich haben diese Kunden dann auch die Möglichkeit, bei uns im Hause nochmal gezeigt zu bekommen, wie man die Kompressionsstrümpfe dann richtig anlegt, wie es einen dann natürlich auch erleichtert.
Erklären Sie uns und allen, die es nicht wissen, was ist eine Anziehhilfe?
Eine Anziehhilfe gibt es in verschiedenen Optionen, sage ich jetzt mal. Es gibt ein sogenanntes Gestell, worüber man den Strumpf dann ziehen kann. Im Endeffekt, man kann sich das jetzt bildlich wahrscheinlich schwierig vorstellen. Es gibt aber auch noch eine Anziehhilfe, die besteht aus einem seidenen Material. Das kann man sich über den Fuß drüber ziehen. Dadurch gleitet der Strumpf im Endeffekt einfach besser über die Haut drüber, was natürlich das Anziehen dann auch erleichtert.
Frau Merz, Das waren erstmal unsere Antworten. Ich hoffe, das hat Ihnen weitergeholfen. Ich greife aber eines von dem, deshalb bedanke ich mich auch nochmal für den Anruf, auf, nämlich mehrere Operationen. Das heißt, Krampfadern können wiederkommen, Frau Schneider.
Ja, weil wir die Ursache nicht beheben können. Wir hatten es schon am Anfang, die Ursache ist eine Bindegewebsschwäche, die ist angeboren, da können wir nichts dran machen. Wir behandeln immer die defekten Krampfadern, also die kaputt sind, die kaputte Venenklappen haben. Entweder durch moderne Operationsverfahren, indem wir sie mit Lasertechnik oder mit Radiowellen, Kathetern eben behandeln, oder wir entfernen sie operativ. Aber wir sind natürlich nicht davor geschützt, dass an anderer Stelle wieder neue Krampfadern entstehen.
Angerufen unter der Telefonnummer 08000441777 hat uns auch Susanne Biewer aus Hamburg. Schönen guten Abend, Frau Biewer.
Ja, guten Abend, hallo.
Ihre Frage an uns.
Ja, meine Frage ist, ob es auch eine Möglichkeit gibt, durch Ernährung etwas, also das Venensystem zu unterstützen, und ob es auch bei mittelgradiger Betroffenheit auch noch sinnvoll ist, auch ernährungsmäßig was zu tun, und wie weit es auch im Zusammenhang zwischen dem Darm und dem Venen, also auch Stauvenen oder eben auch Erkrankungen im Venenbereich gibt.
Können Sie das beantworten, Frau Schneider? Ist das eher die Frage an den Ernährungsmediziner oder an Internisten?
Also ich bin natürlich kein Ernährungsmediziner und kann dazu nur sagen, Ernährung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch gerade bei Patienten, die mit Beinen Probleme haben. Sehr häufig habe ich natürlich sehr adipöse, also sehr übergewichtige Patienten, bei denen die Krampfaderveranlagung sich natürlich noch stärker ausprägt. Das heißt, wenn man eine Veranlagung hat, sollte man halt noch mehr als jeder andere Bürger darauf achten, dass eben das Übergewicht sich in Grenzen hält. Es muss jetzt nicht jeder ganz dünn bleiben und den Norm-BMI einhalten, aber die Übergewichtigkeit ist in Deutschland zunehmend ausgeprägt, und das korreliert ganz deutlich mit der Krampfaderneigung.
Bei Verfahren sind ja schon verschiedene Sachen angesprochen worden. Früher hat man Krampfadern überwiegend gezogen, gestrippt, wie wir eben gehört haben. Wie genau geht das, Frau Schneider? Was macht man da?
Man sucht die Vene an der Stelle auf, in der sie in die tiefe Vene einmündet. Das ist bei der großen Rosenvene im Oberschenkel die Leiste, und bei der kleinen Rosenvene, die am Unterschenkel auch noch eine Stammvene darstellt, die Kniekehle. An dieser Stelle wird ein Hautschnitt von ca. 5 cm durchgeführt, dann wird unter der Haut das entsprechende Gewebe präpariert bis zu der Stelle, wo man die Einmündung dieser oberflächlichen Vene in die tiefe Vene darstellt. Und an dieser Stelle wird die Vene abgesetzt, dann wird ein Metalldraht in die Stammvene eingeführt und bis zu der Stelle eben vorgeschoben, bis zu der sie defekt ist. Und dann wieder aus der Haut ausgeleitet und dann unter der Haut mit Hilfe dieses Metalldrahtes entfernt.
Also nicht die ganze Vene wird entfernt, sondern man versucht, die sozusagen wieder freizukriegen, habe ich das richtig verstanden?
Nein, die wird entfernt mit Hilfe dieses Drahtes. Mhm. Der Draht dient mir nur als Schiene.
Okay.
Und
fehlt die Vene dann nicht hinterher? Also wie oft kann man sowas machen? Ich stelle mir vor, diese ist ja eigentlich dazu da, das Gewebe zu versorgen. Und wenn ich die jetzt raushole, ist da nicht eine Unterversorgung?
Nein, das Venensystem ist das größte Organ unseres Körpers. Mhm. Und wir haben ausreichend Umgehungskreisläufe. Mhm. Und in dem Moment, wo eine Vene eine Krampfader ist, hat sie sowieso nur eine Fehlfunktion. Sie hat schon dann keine vernünftige Funktion mehr. Das heißt, sie ist sogar, ich beschreibe es immer wie ein Loch im Eimer. Das heißt, das Blut fließt nicht in ihr in die richtige Richtung, sondern fällt sogar noch zusätzlich wie ein Loch in sie hinein. Und dadurch wird das tiefe Venensystem und die anderen Venen, die die Arbeit übernommen haben, schon noch mehr belastet.
Meine Kollegin ist schon im Studio mit den Hörerfragen per Mail. Trotzdem lassen Sie uns kurz an der Stelle bleiben, um es einfach richtig zu erklären.
Ja.
Das war das übliche Verfahren, und heute gibt es die Möglichkeit, auch mit Laser und mit Wärme Krampfadern zu veröden. Da reden wir gleich im Detail drüber. Dieses Venenstrippen. Wie lange dauert das? Wird das in Vollnarkose gemacht? Ist man danach erstmal krankgeschrieben eine ganze Weile? Kann ich richtig laufen, oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Also eine normale Vene zu strippen, wenn ich keine Seitenäste operieren muss, das dauert ungefähr reine Operationszeit 20 Minuten. Sie müssen aber vorher Narkose bekommen, es muss steril abgewaschen und abgedeckt werden, der Verband muss hinterher gemacht werden. Mit allem drum und dran ist man da ungefähr 40 Minuten beschäftigt mit dem Patienten. Wenn ich jetzt aber einen größeren Befund habe, noch Seitenäste dabei, kann es auch mal über eine Stunde hinausgehen. Mhm. Man hat grundsätzlich die Möglichkeit, diese Operation auch in lokaler Betäubung, in Tumeszenzlokalanästhesie durchzuführen, was aber für den Patienten nicht so sehr komfortabel ist. Das wird sehr häufig praktiziert und ich habe das früher auch sehr oft gemacht, verwende aber jetzt eigentlich eher ein kombiniertes Verfahren, eine sogenannte Analgosedierung, das heißt eine ganz, ganz leichte Narkose und dazu diese lokale Betäubung. Dadurch kann der Patient sehr schnell wieder wach sein. Nach der Narkose kriegt er aber trotzdem von der ganzen Operation überhaupt nichts mit und hat hinterher noch die lokale Betäubung im Bein. Und dadurch ist er auch schmerzfrei, kann sich schneller bewegen und das Thromboserisiko ist auch geringer.
So, das eine, das Standardverfahren, es gibt viele weitere, kommen wir gleich zu. Jetzt erstmal die Mails.
Weil Sie haben jetzt genau richtig das Thema schon angesprochen, was sehr viele Hörer bewegt. Und zwar dreht sich es um das Thema Operation. Und Friedrich Scharke aus Mettmann möchte überhaupt mal wissen, was bringt denn so eine OP nachhaltig? Denn er vermutet, dass durch eine Operation die Ursachen der Venenschwäche ja gar nicht beseitigt werden. Frage, stimmt das? Und dann würde ich gleich noch eine hinterher schieben. Carola Balzer aus Kirchhain leidet auch unter Venenschwäche und Krampfadern. Sie ist vor 14 Jahren operiert worden. Die Krampfadern sind aber wiedergekommen. Jetzt soll sie sich erneut operieren lassen, hat aber von einer Behandlung mit Hyaluronsäure gehört und möchte gerne wissen, ob Sie das als Methode empfehlen würden.
Ich würde jetzt erstmal zur ersten Frage gehen. Was war da nochmal die Hauptfrage?
Ursache für Venenschwäche bleibt. Ne?
Genau. Wie nachhaltig ist das? Wirkt denn so eine Operation dann tatsächlich?
Die Ursache, hatte ich ja schon gesagt, die können wir nicht beheben, weil das ist angeboren. Bindegewebsschwäche ist vorhanden. Und wir entfernen oder behandeln nur die defekten Venen. Und die sind schon, wenn man es korrekt behandelt, auch endgültig behandelt. Das heißt, die sind dann auch entfernt und weg. Aber wir können natürlich nicht verhindern, dass wieder neue an anderer Stelle wachsen. Und so gesehen ist die Grunderkrankung, die setzt immer einen drauf. Und man muss dem halt immer hinterherarbeiten. Und trotzdem sollte man aber jetzt nicht so vorgehen und sagen, die kommen ja sowieso alle wieder und dann lasse ich es lieber gleich. Weil dadurch, dass wir sie immer zeitnah entfernen oder behandeln, verhindern wir die Stauung, eine chronische Stauung im Bein. Wir verhindern die Spätsymptome dadurch. Wir können nicht sagen, wir haben es jetzt einmal behandelt, es ist fertig, es kommt nie wieder. Aber wenn wir es nicht machen würden, würden sie Spätsymptome kriegen und spätestens im Rentenalter dann offene Beine haben. Das ist sehr, sehr häufig. Und das können wir durch unsere Behandlungsmethoden doch zu fast 100% verhindern.
Und diese zweite Frage, wäre dann Hyaluronsäure eine Alternative, wenn ich nicht wieder die gleiche Operation dann machen möchte?
Es gibt sehr, sehr viele Verfahren auf dem Markt, die mal ausprobiert werden. Es gibt es auch mit Kochsalzlösung und mit aufgeschäumten Medikamenten. Es gibt sehr, sehr viele Behandlungsmethoden. Hyaluronsäure selber habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Das sind aber keine Verfahren, die jetzt so gut ausgetestet sind wie das klassische Operieren. Es gibt dort keine Langzeitstudien darüber. Und wie die modernen Verfahren und das klassische Operieren. Das sind verifizierte Verfahren, die man auf jeden Fall 100% anbieten kann. Und Hyaluronsäure kann ich jetzt kein persönliches Urteil zu abgeben. Ich kenne es, ich habe es gehört, aber ob es nun Sinn macht, da kann ich nichts zu sagen.
Muss denn eine OP unbedingt sein? Sie haben es schon angesprochen, aber Tanja Baus-Hollenberg würde jetzt ganz gern konkret zu Ihrem Fall wissen. Sie hat auf beiden Seiten einen Defekt an den Venenklappen in der Leiste und am linken Bein eine sehr ausgeprägte Krampfader, die ihren Ursprung auch in der Leiste hat. Jetzt fragt sie, muss es sein oder kann sie es noch rauszögern?
Sie kann es natürlich immer rauszögern, wenn sie konsequent Kompressionsstrümpfe trägt. Dann kann man die Spätsymptome verhindern und dann kann man durchaus mehrere Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte das so behandeln. Das ist die konservative Form der Behandlung. Das ist möglich. Aber die Frage ist, ob man das so möchte. Gerade wenn sie eine junge Patientin ist, möchte man ja auch mal was Schickes anziehen oder auch mal ohne Kompressionsstrümpfe im Sommer gehen. Und auf Dauer, denke ich, ist es einfach die konsequentere Behandlung, es operativ zu behandeln.
Dann hätte ich noch eine Frage von einer Hörerin, die nicht mehr ganz so jung ist. Sie ist 67, schreibt aber, sie ist sportlich aktiv und sie hat aber seit einigen Monaten starke Schmerzen nach längerem Sitzen und auch bei längerem Laufen. Es macht ihr das unmöglich, das Bein durchzustrecken und sie hat ausgeprägte Krampfadern, die hat ihre Mutter auch schon. Jetzt möchte sie ganz gerne wissen, kann sie irgendwas tun, damit es nicht schlimmer wird?
Ja, konsequent Kompressionsstrümpfe tragen, das kann man auf jeden Fall sagen. Sport ist schon mal eine sehr gute Sache. Durch Sport aktiviert man den Muskelaufbau und damit stärkt man das Bindegewebe. Das ist in jedem Falle auch gut, aber Sie können dadurch trotzdem die Stauung nicht verhindern. Aber Sport in der Kombination mit Kompressionsstrümpfen kann eine Dauerbehandlung sein. Mhm.
Okay, haben wir noch Zeit für eine?
Genau,
oder jetzt eine ganz einfache Frage zur Untersuchungsmethode. Monika Desch aus Münster möchte gerne wissen, was ein Arteriendoppler ist. Wie steht ihr nämlich bevor, die Untersuchung?
Ein Arteriendoppler ist eine Ultraschalluntersuchung, bei der man Durchblutungsstörungen hören kann. Da werden Schallwellen über einen Schallkopf absorbiert und dann kann man gewisse Geräusche hören. Und wir lernen, welches Geräusch eben normal ist und welches eben nicht normal ist. Und dann kann man über diesen Doppler sagen, das ist jetzt ein normales Geräusch, das Gefäß ist gesund oder das ist ein krankes Geräusch. Und da müssen wir eventuell noch weiterführende Untersuchungen, zum Beispiel eine Angiografie machen. Hierbei handelt es sich aber um eine Untersuchung des arteriellen Gefäßsystems, also nicht der Venen, sondern der Arterien.
Also davor muss man keine Angst haben. Nein. Ein bisschen Angst scheint mir, hat unser Hörer Michael Kiekhöfel aus Kempen. Er fragt, haben Menschen mit Varizen, also Krampfadern, auch ein erhöhtes Risiko im Bereich des arteriellen Systems Aneurysmen und insbesondere Aortenaneurysmen zu entwickeln? Ich denke mal, Sie müssen das kurz erklären, was das ist auch.
Also ein Aneurysma gibt es bei Venen genauso wie bei Arterien und das ist ein medizinisches Wort für Aussackung. Das sind sehr große Aussackungen. Es gibt viele venöse Aneurysmen. Im Grunde diese großen Seitenäste mit diesen Knubbeln, die man manchmal in den Beinen setzt, sind alles venöse Aneurysmen. Die sind eine Form der Krampfader. Beim Arteriensystem ist das anders. Die Gefäßwand ist dort ganz anders aufgebaut, viel dicker. Und wenn ein solches Aneurysma, so eine Aussackung entsteht, dann reißen die Gefäßwände mit. Das heißt, die sind nicht mehr so stabil. Und die Arterien, die sind ja einem ganz anderen Druck ausgesetzt als die Venen. Das heißt, diese Instabilität kann irgendwann so instabil werden, dass es zum Platzen des Gefäßes kommt.
Also das ist dann auch lebensgefährlich?
Das ist tatsächlich lebensgefährlich. Lebensgefährlich ist es hauptsächlich im Bereich der Bauchschlagader. Da ist es sehr, sehr häufig. Und früher sind da sehr viel mehr Menschen dran gestorben, als es heute der Fall ist, weil wir screenen. Wir untersuchen diese Gefäße vorher. Und wenn wir sehen, das ist stark ausgesackt, dann machen wir weiterführende Untersuchungen wie Angiografien oder Ähnliches. Und dann wird das vorher festgestellt und dann kann man dem auch entgegenwirken durch Operationen.
Ich frage nochmal nach für den Hörer auch. Also es heißt, man hat ein erhöhtes Risiko für solche Aortenaneurysmen auch, wenn man Krampfadern hat?
Nein, das sind zwei ganz unterschiedliche Systeme. Genau, das eine ist das Venensystem, das kann Aneurysma, das ist fast normal, bei einer Krampfader ein venöses Aneurysma zu haben. Und die arteriellen Aneurysmen, die können auch zum Beispiel mal durch einen Autounfall entstehen, ein schwerer Autounfall, man merkt erstmal gar nichts und die Gefäßwand ist geschädigt, dann kann ein Aneurysma entstehen. Und auch das ist eine Veranlagung, aber eine andere Veranlagung.
Und auch da nochmal nachgefragt, wenn man Krampfadern hat, muss man nicht die Vorsorgeuntersuchung gleich, also abklären, sind da Aortenaneurysmen vorhanden, sondern unter bestimmten Voraussetzungen. Anderes Thema für einen anderen Abend. Gut. Vielen Dank an meine Kollegin Silvia Bucke. Und ein anderer Hörer hat uns angerufen, ebenfalls ein Mann. Wir haben ja gesagt, dass auch Männer Krampfadern bekommen können. Schönen guten Abend, Richard Seubert in Mannheim.
Ja, guten Abend, bin ich dran?
Sie sind dran. Was ist Ihre Frage an uns,
Herr Seubert? Die Fragen wiederholen sich ja zwei im Augenblick, aber ich möchte sie trotzdem noch mal stellen. Ich bin also schon 85 Jahre alt, also wesentlich älter als die bisherigen Patienten, bin aber noch absolut körperlich fit, nehme ein einziges Medikament, nämlich Iscovir als Blutverdünner, spiele noch Tennisturniere und habe seit etwa 4-5 Jahren Krampfadern in der rechten Wade bis ins Kniegelenk. Mir wurde zur OP geraten, aber das wollte ich aufgrund meines Alters nicht mehr. Jetzt trage ich rechts einen Stützstrumpf, der mich Größe 2, das ist wohl also die mittlere Größe, der stört mich überhaupt nicht. Und meine Frage ist, wie lange kann ich das so weitermachen, ohne dass die Gefahr besteht, dass ich mich doch noch operieren lassen muss? Also die den Stützstrumpf, den spüre ich überhaupt nicht. Manchmal muss ich mir direkt überlegen, trage ich ihn oder habe ich ihn jetzt mal ausgelassen. Mhm. Und die zweite Frage noch anschließend. Mir wurde geraten, ich soll mal Blutegel ansetzen lassen. Bringt das was und ist das mit einer Gefahr verbunden?
Zwei Fragen, Frau Schneider. Ich leite es an Sie weiter.
Ja, danke.
Also grundsätzlich, wenn der Stützstrumpf ein Kompressionsstrumpf ist,
ja,
dann können Sie damit bis zum Ende zurechtkommen.
Ja.
Sie müssen sich nicht operieren lassen. Wenn
ja.
Sie den täglich tragen und Sie haben da keine Probleme mit ihnen anzuziehen, ist das vollkommen ausreichend.
Ja, es wird immer von Stützstrümpfen geredet.
Ja.
Heißt das, dass ich ihn auch links tragen muss, obwohl ich da keinerlei Beschwerden habe?
Nein, wenn Sie da keine Beschwerden haben, ist das nicht erforderlich.
Nur auf der einen Seite.
Nur auf der einen Seite. Ich finde es persönlich immer ein bisschen unsymmetrisch. Ich trage auch als Prophylaxe Kompressionsstrümpfe und ich finde es immer ein bisschen unsymmetrisch, nur einen Strumpf anzuziehen. Das heißt, ich ziehe sowieso immer beide an. Aber wenn Sie das nicht stört oder irritiert, ist das vollkommen ausreichend.
Ah, ja.
Also Kompressionsstrumpf haben wir jetzt gehört. Zu dem Tragen nochmal Tag und Nacht tragen? Oder?
Nein, nur tagsüber.
Tagsüber, ja.
In der Nacht ist das Venensystem nicht belastet über Stauung, weil der orthostatische Druck da nicht wirkt. Man liegt ja im Bett und dann kann die Vene sich ganz normal entlasten einfach. Nur tagsüber, wenn man eben belastet ist, wenn man steht, wenn Pressdruck ausgeübt wird, wenn man was Schweres trägt oder ähnliches, dann entstehen diese Stauungen und dann muss man von außen gegensteuern. Und das kann man wunderbar mit Kompressionsstrümpfen tun.
Das zweite waren die Blutegel.
Blutegelbehandlung ist auch eine uralte Behandlung. Die wird Ihnen aber die Krampfader nicht entfernen. Damit können Sie die Krampfader entlasten. Sie geht dadurch aber nicht weg. Blutegelbehandlung hat man früher hauptsächlich eingesetzt, wenn Venenentzündungen bestanden haben. Und da ist es eine sehr, sehr effektive Maßnahme.
Ja.
Und die Blutegel können dann im Grunde die Entzündungen entfernen. Das können die auch relativ schnell. Da muss man aber auch für geeignet sein. Also ich für mich könnte mir nicht vorstellen, dass ein Blutegel an mir saugt. Ich würde dann doch eher die Quarkpackung bevorzugen.
Okay.
Ja, vielen Dank, Herr Seubert. Bevor wir zum nächsten Hörerin kommen, die anderen Therapien, wir haben es schon angesprochen, Lasern als Stichwort. Ich habe mir hier aufgeschrieben, man kann mit Radiowellen therapieren, mit einem Laser, der ist heißer als die Radiowellen. Erzählen Sie uns kurz, Frau Schneider, was geschieht da? Was macht man mit den Radiowellen oder dem Laser?
Vom Prinzip her, von der operativen Technik, die dahinter steckt, ist das eigentlich gleich. Das heißt, man führt in eine Stammvene einen Katheter ein. Unter Ultraschallkontrolle wird dann die Katheterspitze bis zu der Stelle platziert, wo man eben behandeln will. Und bei den Radiowellenkathetern ist die aktive Spitze meist so 7 bis 8 Zentimeter lang. Und dann wird dieser Katheter an das Radiowellengerät angeschlossen und dann wird Stück für Stück die Vene sozusagen verbrannt von innen. Das Eiweiß denaturiert sich und die Vene verschließt sich dadurch. Dasselbe passiert auch beim Laserkatheter. Nur arbeitet der Laserkatheter mit sehr viel höheren Temperaturen und man muss sehr viel genauer die lokale Betäubung setzen, um nicht Schäden der Umgebung mit in Kauf zu nehmen. Und deswegen habe ich mich ganz deutlich bei den modernen Verfahren für die Radiowellenverödung entschieden, weil wir da bei 120 Grad, mit 120 Grad arbeiten. Der Laser arbeitet bis zu 700, 800 Grad heiß und da kann es schon mal eher passieren, dass auch kleine Nerven dann irritiert sind oder sogar auch zerstört werden und dann Taubheitsgefühle entstehen.
Dieses Veröden mit Radiowellen oder mit Laser ist ja das neuere Verfahren und es gab eine ganze Zeit, wo die Krankenkassen das nicht bezahlt haben. Wie ist denn die Situation jetzt?
Seit einigen Jahren werden diese Verfahren von den privaten Krankenkassen komplett getragen. Die gesetzlichen Krankenkassen haben sich sehr, sehr lange geziert und BKKs haben damit angefangen, über gewisse Abrechnungstechniken dann für ihre Patienten das mit uns auszuhandeln. Und bezahlen das jetzt schon seit einigen Jahren. Und auch die AOK, die Allgemeine Ortskrankenkasse, hat jetzt seit Juni letzten Jahres einen Vertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung geschlossen und trägt dieses Verfahren. Ich glaube, dass die Tendenz dahin geht, dass in den nächsten 2 Jahren ungefähr die ganzen gesetzlichen Krankenkassen diese Verfahren auch tragen werden, weil es einfach Verfahren sind, die etabliert sind, die sinnvoll sind und die als Alternative für das klassische Verfahren zur Verfügung stehen. Und das ist auch wichtig, eine Alternative zu haben, wenn das eine Verfahren eben mal nicht geht. Und ich glaube, die Tendenz ist ganz deutlich dahin, dass es in Zukunft getragen wird.
Ist das die schonendere Methode zu veröden, als die Venen zu ziehen? Oder kann man das so nicht sagen?
Doch, kann man schon sagen. Es ist ganz deutlich weniger Operationen. Sie müssen weniger aufschneiden, dadurch entstehen weniger Narben. Wenn man dieses Verfahren anwenden kann und den Katheter gut platzieren kann, ist es schonender, es ist weniger Operationen und der Patient ist auch schneller auf den Beinen.
Wenn jetzt jemand sagt, ich will das unbedingt mit Laser gemacht haben und dann kommt er zum Arzt und er sagt, na, das geht bei Ihnen aber gar nicht. Was ist denn ein Ausschlusskriterium? Wann geht es nicht mit dem Lasern, mit dem Veröden? Wann muss man wirklich eine Vene eher ziehen?
Die Vene muss natürlich einen gewissen geraden Verlauf haben, dass ich die Möglichkeit habe, diesen Katheter dort zu platzieren und oder vorzuschieben. Wenn ich dort nur ein Stückchen veröden kann oder aber nicht zur zentralen Stelle, nämlich zur Verbindungsstelle zur tiefen Vene, vordringen kann und ich kann das im Ultraschall vorher schon erkennen, dass mir das nicht gelingen wird, dann muss ich ihm abraten. Und das tue ich dann auch natürlich.
Also kein böser Wille dahinter, sondern es ist einfach, man muss sich das Ultraschallbild anschauen
und auf jeden Fall vorher. Und ein wichtiges Kriterium ist noch, die Stammvene verläuft in einer sogenannten Muskelfaszie. Man nennt das das Venenauge. Ja? Das heißt, die Faszie umschließt sozusagen diese Vene. Und die lokale Betäubung, die ich zum einen brauche als Schmerzbehandlung und zum anderen als Isolation für das umgebende Gewebe, die muss um diese Vene drumherum liegen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich keine Isolation schaffen. Und dann verbrenne ich sicher Gewebe, was ich nicht verbrennen will. Das ist eine zweite Voraussetzung dafür, dass man dieses Verfahren anwenden kann.
Noch haben wir Zeit für Anrufe 08000 441777. Und die Nummer gewählt hat unter anderem Birgit Schweiger. Schönen guten Abend, Frau Schweiger.
Grüß Sie Gott.
Was ist Ihre Frage an uns?
Ich habe eine Frage. Ich bin Anfang November operiert worden. Mir wurden die Venen gezogen. Es hat sich jetzt ein Lymphödem an dem Bein entwickelt. Ich weiß auch nicht, ob es noch weggeht. Könnte sein, dass es ein primäres Lymphsyndrom ist, was da ausgelöst wurde. Ich habe aber jetzt festgestellt, dass an dem Bein noch eine Vene ist, die übersehen worden ist, eben zu entfernen. Und jetzt habe ich aber von meiner Lymphologin habe ich da einen Bericht bekommen, da steht drin, dass mein Bein eben nur noch operiert werden darf, wenn es unbedingt eine lebensnotwendige Operation ist. Jetzt weiß ich nicht, kann man dann da noch was machen mit dieser Vene, die da quasi eigentlich noch nicht wieder schön hergestellt worden ist?
Frau Schneider.
Die Lymphologin, war das eine ärztliche Kollegin oder war das die Lymphtherapeutin?
Das ist jetzt die Lymphtherapeutin.
Ich glaube, dass die Lymphtherapeutin nicht unbedingt die Indikation dafür...
Entschuldigung, nein, das ist die Ärztin. Nein, jetzt habe ich es verwechselt. Nein, okay. Nein, das ist ja nicht die, wo ich in Behandlung bin. Ja.
Das ist die Aufregung am Telefon jetzt in der Sendung.
Okay. Ja, man kann sicherlich noch diese Vene behandeln. Allerdings, wenn tatsächlich ein stark ausgeprägtes Lymphödem besteht, sollte man natürlich so wenig wie möglich im Bein schneiden. Aber es besteht sicherlich die Möglichkeit, wenn das nur ein kleiner Seitenast ist, der einfach noch übrig geblieben ist, den über eine Schaumverödung zu veröden. Mhm. Und das tut dem Lymphödem überhaupt nichts. Das kann man problemlos machen.
Jetzt wurde mir aber auch noch ein Lymphknotenpaket in der Leiste entfernt. Ich weiß nicht, ob das dann das irgendwie beeinträchtigen würde.
Ich glaube eher sogar, dass das Lymphknotenpaket, was in der Leiste entfernt worden ist, vielleicht die Ursache dafür darstellt, dass sie dieses Lymphödem haben und dass es gar nicht primär jetzt durch die Krampfaderoperation entstanden ist. Denn warum ist dieses Lymphknotenpaket entfernt worden?
Weil es einfach bei der Behandlung, also während der Operation, behindert hat, ja. Das war zu groß. Es hat auch ein bisschen komisch ausgeschaut und da hat er halt meint, er schneidet es mit raus und schickt es ein.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Spezialfall, wo man ein bisschen genauer gucken müsste.
Das ist sehr schwierig. Da will ich mich jetzt auch mal nicht festlegen, wenn ich die Einzelheiten da jetzt nicht genau sagen kann. Genau.
Jetzt müsste ich halt auch noch das andere Bein machen lassen. Das ist jetzt halt mein großes Problem. Ich traue mich da gar nicht mehr ran.
Ja, da könnte man aber unter Umständen, wenn das möglich ist, das moderne Verfahren zur Anwendung bringen, wenn Sie da eher zu Lymphknotenentzündungen neigen. Mhm. Das könnte man vielleicht nochmal diskutieren,
weil
ob das möglich ist.
Ich wollte ja die Radiofrequenztherapie machen lassen. Ich war bei 3 verschiedenen Ärzten und jeder hat zu mir gesagt, die können wir bei mir nicht anwenden, die müssen gezogen werden, die Venen.
Mhm. Ja gut, das ist so schwierig.
Das ist genau das wäre der Fall, ne? Ja. Wo wir dann die Bilder bräuchten.
Ist schwer zu sagen.
Frau Schweiger, trotzdem ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja. Wir haben eine weitere Hörerin, Monika Jensen aus Gettorf. Schönen guten Abend, Frau Jensen.
Guten Abend. Ich habe bei einer Gesundheitsmesse bei einem Orthopäden eine, wie heißt das, quantitatives Parameter erstellen lassen. Mhm. Und da wurde mir dann gesagt, ich müsste mich in ärztliche Behandlung begeben. Und zwar ist die linke Seite, ich weiß nicht, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, venöse Auffüllzeit, sagt er, links ist 28 und rechts ist 14 und die Pumpleistung ist auf der einen Seite 4,2 und auf der anderen 2,8. Mhm.
Ich frage mal generell, ich unterbreche Sie mal kurz, damit wir alle mitkommen. Frau Schneider, was wird denn bei sowas gemessen? So, wie schnell das Blut durchfließt oder wie kräftig das Herz pumpen kann? Was wird da gemessen? Was sind das für Werte?
Ich vermute mal, dass es sich hier um eine Lichtreflexionsreografie handelt. Haben Sie die Fußspitzen so nach oben ziehen müssen?
Ja,
bei dieser Untersuchung?
Und gepumpt wurde.
Genau.
Ich glaub, das heißt digitale Foto, wie heißt das?
Ja, das ist jetzt viel zu kompliziert.
Genau. Ich weiß aber, welche Untersuchung
nur
Sie meinen.
Prinzip.
Ja.
Mhm.
Das ist eine funktionelle Untersuchung, an der man grob orientierend erkennen kann, dass eventuell die Pumpleistung nicht ausreichend ist oder aber auch das Krampfadern vorliegen, wenn nämlich die Wiederauffüllzeit, von der Sie eben sprachen, sehr kurz ist. Das heißt nämlich, dass die Krampfadern ganz schnell wieder volllaufen oder die Venen ganz schnell volllaufen und das würde auf Krampfadern hindeuten. Damit können Sie jetzt aber noch keine richtige Diagnose stellen. Das heißt, Sie müssten tatsächlich sich jetzt mal bei einem Gefäßchirurgen, wie bei mir oder bei einem Phlebologen vorstellen und dann kann man eine Duplexsonographie, also eine Ultraschalluntersuchung machen und dann kann man das genau sehen. Und manchmal sind auch solche Untersuchungen auf solchen Messen fehlerhaft angelegt und im Endeffekt kommt gar nichts bei raus. Aber Sie können daraus keine Diagnose, sondern im Grunde aber schon eine Richtung erkennen.
Ich habe nämlich Ende Januar durch Zufall hatte ich da plötzlich ganz dicke Knöchel und worunter ich sonst überhaupt nicht leide und so weiter. Und dies war dann meinetwegen anderthalb Monate später und dann kam das und da habe ich gedacht, wenn das mal nicht doch schon einen Zusammenhang hat,
Der nicht ausgeschlossen ist, Frau Schneider.
Der ist nicht ausgeschlossen, das kann durchaus sein. Mhm. Das ist durchaus möglich.
Und da ich jetzt die Sendung gesehen habe und auch gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, vielleicht sollte ich das, ich habe das immer vorliegen, aber ich habe mich also noch gar nicht dahin entwickelt, mal irgendwo tätig zu werden. Muss ich überwiesen werden oder kann ich dann einfach...
Nein. Sie können sich einfach vorstellen und sich einen Termin holen beim Gefäßchirurgen und können das dann durchführen.
Dann am besten die Werte mal mitbringen, die Sie da
hatten. Und die Werte einfach mitbringen.
Genau.
Ja. Gut. Jetzt habe ich aber nicht mitgekriegt, wann nimmt man diesen Quarkwickel?
Ja, Quarkwickeln können Sie in jeglicher Form, wenn Entzündungen aufgetreten sind. Zum
aber
Beispiel
nicht bei dicken Beinen, ne? Oder so? Oder auch?
Auch dicke Beine können sich durch Quarkwickel entlasten. Also Sie können damit abschwellende Wirkungen erzielen.
Aber entlastend für den Moment eher, ne? Entlastend für den Moment, nicht dauerhaft.
Ja, wenn Sie jeden Abend einen Quarkwickel machen, dann ist das die Frage, ob die Haut das durchhält. Aber Sie können schon in regelmäßigen Abständen durch einen Quarkwickel eine Entstauung hervorrufen. Aha. Das ist schon möglich.
Ja, das wollte ich eigentlich auch noch mal wissen.
Sind wir schon wieder schlauer. Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Jensen.
Ja, ich bedanke mich auch und ich werde mich dann in Behandlung begeben.
Alles klar. Okay, wir haben noch jemanden in der Leitung, aber eben, Sie haben angesprochen, mit Schaum eine Krampfader veröden, das Verfahren aber noch nicht angesprochen. Was geschieht da?
Eine Schaumverödung ist eine Behandlung, die es auch schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Wir behandeln oder wir veröden mit einem einzigen Medikament. Das nennt sich Ethoxysklerol. Das ist ein Alkohol. Die kleinen Besenreiser werden mit flüssigem Ethoxysklerol verödet. Das heißt, man spritzt dieses Medikament ins Gefäß und es entsteht eine Gefäßentzündung. Und dadurch verkleben die Gefäßwände miteinander. Das Gefäß verschließt sich und das Blut kann dort nicht mehr fließen und der Körper baut es dann ab wie einen Bluterguss. Mhm. Das funktioniert in flüssiger Form nur bei diesen ganz kleinen Venen. Wenn wir etwas größere Seitenäste haben, fließt mir dieses flüssige Mittel sofort weg und es kommt gar nicht zu dieser Entzündung, die gewollt ist. Und dann kommt die Schaumsklerosierung zur Anwendung. Wir produzieren mit diesem flüssigen Medikament, halb gemischt mit Luft, einen Schaum. Man kann den sich so mohrenkopfartig vorstellen in einer Spritze und spritzt dann diesen Schaum in das entsprechende Gefäß. Und das haftet dann an der Gefäßwand und führt dann, genau wie beim flüssigen Veröden, eben zur entsprechenden Entzündung. Und dann baut sich das Gefäß Stück für Stück ab. Mhm. Etwas größere Seitenäste brauchen natürlich dann länger, bis es abgebaut ist, als ein kleiner, sehr zarter Besenreiser.
Okay, eine Anruferin haben wir noch. Rosemarie Steinkamp aus Hamburg. Schönen guten Abend, Frau Steinkamp.
Guten Abend.
Ihre Frage an uns.
Ja, ich bin schon mehrmals operiert worden, habe ein ausgeprägtes Krampfaderleiden. Aber mein Problem ist, dass ich also sehr allergisch bin, eine Mastozytose habe und die Allergien zunehmen. Und ich jetzt gegen diese Kompressionstherapie
also
allergisch
bin. Also eine Druckallergie haben,
ja? Eine Druckallergie, ja. Ich habe also schon maßgeschneiderte Strümpfe mit Baumwoll ummantelt, ohne Farbstoffe und alles. Aber es ist einfach der Druck und es ist wahrscheinlich auch dieser Schutzstoff für diesen Gummi, gegen den ich allergisch bin. Also jetzt wird es schwierig. Ich muss mich eigentlich dringend operieren lassen, aber danach braucht man ja diese Kompressionstherapie.
Ich frage erstmal Frau Seidel, haben Sie einen Rat an Patienten wie Frau Steinkamp?
Also generell ist es eigentlich so, dass jeder Kompressionsstrumpf die Faser einfach mit einem Baumwollmaterial umschlungen ist, sodass man eigentlich auf das Material nicht allergisch reagieren kann, außer man bildet jetzt eine Eigenschweißreaktion. Das habe ich ganz häufig bei meinen Kunden auch, dass das vorkommt. Mhm. Aber gut, ich...
Mhm. Und auf Druck allergisch reagieren, gibt es das, Frau Schneider? Was macht man denn dann in so einem Fall?
Ganz schwierig. Das ist tatsächlich ganz schwierig. Da muss man eigentlich operieren, bis eben nichts mehr zum Operieren ist und dann eben die Kompressionsbehandlung tatsächlich einschränken. Das
und
ist
ansonsten
so.
Vielleicht, was kann man sonst noch tun? Man kann sich viel bewegen,
sich viel
das hatten
bewegen,
wir ganz am Anfang
Beine
in der Umfrage.
Beine hochlegen, ne? Natürlich Beine ganz, ganz wichtig.
Entlasten und alles sonst tun, was man noch dazu tun kann.
Ja,
kühlen.
Also ich werde jetzt 70, habe also viel Sport gemacht und mich auch bewegt.
Ja.
Aber ich denke, ich müsste mich dringend noch einmal operieren lassen, weil ich Angst habe, dass ich also wirklich offene Beine bekomme. Es sind schon so Stauungsexeme und sowas.
Ja, das sollte man dann auf jeden Fall nochmal untersuchen und schauen, ob man was operieren kann. Und wenn Sie halt wirklich diese Mastzellenallergie haben, das ist tatsächlich schwer, dann eine konsequente Kompressionstherapie mit Ihnen durchzuführen. Was Sie halt auch machen müssen, ist wirklich immer dran denken, auch wenn Sie in der Küche sind, Beine hochlegen, Kartoffeln schälen und Beine hochlegen. Sie müssen einfach ihre Beine hochlegen, weil wir bei ihnen dann eben doch nicht so konsequent komprimieren können, wie wir es eben machen müssten. Und postoperativ ist es jetzt nicht so entscheidend. Wichtiger ist dann, dass man eine Operation noch durchführt, wenn sie Sinn macht bei Ihnen.
Ja. Vielen Dank, Frau Steinkamp, für Ihren Anruf. An dieser Stelle nochmal, viele denken ja gerade jetzt in dieser Zeit, ich habe es gesagt, es wird Sommer drüber nach, mir gefallen meine Krampfader nicht oder meine Besenreiser, ich möchte das gerne wegmachen lassen. Hat man denn anschließend wirklich immer schönere Beine, Frau Schneider oder auch Frau Seidel?
Ja, das will ich doch hoffen, dass wir schönere Beine machen. Wir können sie nicht komplett zu 100% umwandeln. Aber auf jeden Fall muss das Ergebnis besser sein, als es vorher war. Die Stammvenen können wir beseitigen und die Seitenäste. Und das kosmetische Ergebnis, das soll schon auch neben dem medizinischen Ergebnis eine große Rolle spielen, auf jeden Fall.
Und bei den vielen, wir haben jetzt ganz oft gehört, Stützstrümpfe tragen, wenn man eine Veranlagung hat. Jetzt, was sagen Sie Menschen, die zu Ihnen kommen, sagen, Mensch, die sind ja total hässlich, die möchte ich nicht tragen?
Also was man natürlich heute sagen kann, wir sind von dem klassischen Kompressionsstrumpf, den es in der Farbe Haut gibt, eigentlich schon sehr lange weg. Heutzutage gibt es schon viel Möglichkeiten, viel Auswahl in bezüglich der Farben oder auch Muster, was man natürlich dann tragen kann.
Und wenn ich jetzt viel Auswahl haben will, stelle ich mir vor, dann muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen in die Tasche greifen. Was kostet mich denn so ein Kompressionsstrumpf, mittlere Stärke, sag ich mal?
Also ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich. Privatpreislich würde ich meinen, die Strümpfe liegen ungefähr von 50 Euro bis hoch 200 Euro, kann man sagen. Da muss man natürlich auch unterscheiden, soll es ein rundgestrickter Strumpf oder ein flachgestrickter Strumpf sein.
Aber halten die denn länger als eine Feinstrumpfhose?
Die Kompressionsstrümpfe sind bis zum halben Jahr gültig von der Kompression her.
Okay, also man kriegt eine große Auswahl. Ja. Was tun gegen Krampfadern? Wie entstehen sie? Woher die Veranlagung? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Das waren Einblicke in ein Thema, das immerhin jede zweite Frau und jeden vierten Mann in Deutschland etwas angehen sollte. Schön, dass Sie dabei waren bei dieser Sendung in Kooperation mit Visite im NDR Fernsehen und NDR.de. Und falls Sie gerade erst eingeschaltet haben, dort können Sie die Sendung auch noch mal nachhören und nachsehen. Danke an meine beiden Gäste. Einmal Petra Schneider, Gefäßchirurgin am Medizinischen Versorgungszentrum in Stade und an Janina Seidel vom Sanitätshaus Stolle in Hamburg. Die nächste Redezeit hier auf NDR Info morgen, dann wieder ohne Video-Livestream. Kultur für alle, umsonst ins Museum oder ins Konzert ist das Thema. Mitdiskutieren können Sie jetzt schon wieder unter ndr.de/redezeit. Mein Name ist Ulrike Heckmann. Schön, dass Sie dabei waren. Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.